Wir befinden uns im globalen Superwahljahr 2024. 4,2 Milliarden Menschen dürfen weltweit in mehr als 60 Ländern ihre Regierungen neu bestimmen. Und gut ein Viertel dieser Wahlberechtigten stammt aus Indien. Zwischen Mitte April und Anfang Juni dürfen sie bei der Parlamentswahl entscheiden. Geht es weiter so mit dem bisherigen Premierminister Narendra Modi und seiner Partei BJP? Oder gibt es doch keine dritte Amtszeit für ihn? Und stattdessen kommt erstmalig in ein politisches Amt sein größter Konkurrent, Rahul Gandhi von der Kongresspartei. Welche Themen gibt es in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde bei dieser Wahl? Und wer hat die besten Chancen, die Wahl zu gewinnen? Das möchte ich jetzt besprechen mit Dr. Christian Wagner. Er ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Asien. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, guten Tag.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Herr Wagner, wir müssen ein paar Zahlen zum Anfang mal rausholen. Im Lok Sabha, so der Name des Unterhauses des indischen Parlaments, stehen alle 543 Sitze zur Wahl. Zwei weitere Abgeordnete werden von der Präsidentin ernannt. Und bislang hatte Modis Partei BJP davon 303 inne. Zusammen mit seinem Bündnis National Democratic Alliance kommt er sogar auf 353 Sitze. Und die größte Konkurrenzpartei, eben von seinem Konkurrenten Gandhi, die kam gerade auf 52 bzw. 91 mit ihrem Bündnis. Ist die Wahl damit eigentlich auch schon gelaufen? Also ist Modi eigentlich schon wiedergewählt?
Nun, nahezu alle Umfragen gehen eigentlich von einer Wiederwahl der Regierung Modi aus. Allerdings muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die Medien in Indien sehr regierungsnah sind. Das heißt, sie vermitteln vermutlich kein wirklich realistisches Bild. Spannend dürfte vielmehr auch die Frage sein, wie viele Sitze Modi jetzt wieder gewinnen kann. Denn er hat ja die Latte nochmal deutlich höher gelegt. Modi selber spricht ja davon, dass seine Partei, die Indische Volkspartei, die BJP, rund 370 Sitze erringen soll. Seine Regierungskoalition soll über 400 Sitze erreichen. Das heißt, es ist ein Zuwachs von 20 oder 10 Prozent, je nachdem, wie man rechnet. Das ist natürlich schon sehr ambitioniert. Und wir sehen aber auch aus Umfragen, dass eben bei vielen Wählerinnen und Wählern Fragen der Arbeitslosigkeit, Fragen der Inflation bestimmte Themen sind. Also es bleibt wirklich mal abzuwarten, ob Modi hier, der sehr hoch gepokert hat, damit auch seine Ziele wirklich erreichen kann.
Ja, über diese Ziele wollen wir natürlich gleich auch noch sprechen und natürlich auch ein Resümee ziehen der vergangenen 10 Jahre unter Narendra Modi. Aber wir wollen auch noch mal ganz kurz auf diese irre Wahl gucken. Ich hatte es schon gesagt, eine gute Milliarde Menschen sind wahlberechtigt in Indien, die in mehr als 1 Million Wahllokale wählen dürfen und das auf digitalen Wahlmaschinen. Und da sind Symbole zu drücken für die Parteien, weil so viele Menschen in Indien Analphabetinnen und Analphabeten sind. Ist das ein Musterbeispiel für Demokratie?
Ja, es zeigt natürlich auch, welchen Reifegrad die indische Demokratie bzw. auch die Wahlkommission erreicht hat. Soweit ich weiß, seit 2004 werden alle nationalen Wahlen eigentlich nur noch mit elektronischen Wahlmaschinen durchgeführt. Das führt dann auch dazu, dass wir jetzt zwar an 7 Terminen wählen über 6 Wochen, dass wir aber an einem Tag, nämlich am 4. Juni, dann quasi per Knopfdruck auch die amtlichen Endergebnisse haben. Zum zweiten Punkt, die Wahlsymbole sind natürlich enorm wichtig. Die Alphabetisierungsrate in Indien liegt leider erst bei nur knapp 80%. Mhm. Und sie ist natürlich in den ländlichen Regionen noch mal deutlich niedriger. Man muss dann auch berücksichtigen, dass 2/3 der Bevölkerung in Indien eben noch in ländlichen Regionen leben. Es ist eigentlich kein Land, was jetzt von den Städten geprägt wird. Unser Bild von Indien prägt sich zwar durch die Städte, aber es leben eigentlich nur 1/3 der Bevölkerung in den Städten. Die Parteisymbole, deren Bedeutung kann man auch daran sehen, dass es immer zu einem heftigen Streit kommt, wenn sich eine Partei spaltet. Dann gibt es immer wieder heftige Auseinandersetzungen darüber, wer darf das ursprüngliche Parteisymbol behalten. Also den Parteien ist die Bedeutung ihrer Wahlsymbole durchaus sehr bewusst.
Und mehr als 2600 Parteien gibt es insgesamt, manche auf nationalem Level, manche aber auch nur regional. Gibt es denn sowas wie Unregelmäßigkeiten bei so einer digitalen Wahl oder ist das in Indien jetzt da in dem Zusammenhang nicht zu befürchten?
Also es gibt natürlich eine Diskussion momentan über die Zuverlässigkeit der Wahlmaschinen. Allerdings muss man sagen, es gab bislang eigentlich nicht wirklich klare Fälle, wo man sowas nachweisen konnte. Aber es ist natürlich ein Thema für die Opposition. Ansonsten muss man sagen, dass natürlich diese digitale Wahl eben vieles vereinfacht hat. Es gab früher immer deutlich mehr Probleme. Also wenn man in die frühen Wahlen zurückgehen würde, dann würde man deutlich mehr Probleme finden. Am Wahltag selber sind eigentlich keine großen Unregelmäßigkeiten zu erwarten. Wie gesagt, die Wahlkommission führt jetzt ihre 18. Wahl durch. Da hat man doch ein sehr elaboriertes System entwickelt und ich denke, man könnte die indische Wahlkommission vermutlich an jeden Punkt dieses Planeten platzieren und man hätte nach einem Jahr eine relativ perfekte Wahl.
Perfekt, das finden ja viele auch, wenn sie auf die Arbeit von Narendra Modi schauen. Seit 10 Jahren ist er im Amt. Wie hat er es denn geschafft, in diesen 10 Jahren ein so diverses Land, Sie hatten es schon angerissen, wie hat er es geschafft, so viel Zustimmung auf sich zu vereinen?
Nun, Modi und seine hindu-nationalistische indische Volkspartei, die BJP, haben es geschafft, ein neues Narrativ zu etablieren. Indien ist ja laut Verfassung ein säkulares Land, das heißt ein Land für alle Religionsgemeinschaften. Modi hat jetzt den Schwerpunkt darauf gelegt, dass Indien eigentlich eine Hindu-Nation ist. Das heißt, es soll eben einen Vorrang geben für die Mehrheit der 80% Hindus. Das war ein wichtiger Teil seines Erfolgs. Der zweite Punkt ist, dass er natürlich auch die wirtschaftlichen Reformen vorangetrieben hat. Indien gilt momentan als schnellst wachsende Demokratie. Wir haben ein Wirtschaftswachstum zwischen 6% und 7%. Das ist auch im internationalen Vergleich natürlich sehr gut. Die Zahlen sind auch höher als in China. Modi hat sehr viel Geld oder seine Regierung sehr viel Geld in die Hand genommen für den Ausbau der Infrastruktur, auch die Ausweitung der Sozialprogramme. Also er hat damit doch einiges an Erfolgen vorzuweisen, was ihm die Wähler auch honorieren, denn er wurde 2019 mit einem größeren Stimmenanteil wiedergewählt als 2014.
Gerade diese wirtschaftliche Stärke ist ja auch etwas, was er sich immer ans Revers heftet, aber überdeckt das nicht vielleicht auch andere Bereiche, wo es dann doch vielleicht auch größere Probleme gibt? Der Bildungsbereich ist immer einer, der zum Beispiel genannt wird. Was plant er jetzt? Was verspricht er den Menschen für diese Wahl bzw. die Zeit danach?
Ja, es gibt natürlich auch eine Reihe von Problemen, die größten sicherlich im Bereich der sozialen Infrastruktur. Wir sehen es unter anderem daran, dass Indien zum Beispiel trotz seiner guten Wachstumszahlen auf dem Index der menschlichen Entwicklung, dem Human Development Index der Vereinten Nationen, eigentlich keine wesentlichen Fortschritte macht. Die letzte Zahl, die ich gesehen habe, ist, dass Indien weiter auf Rang 134 von 193 Staaten liegt. Also wir sehen, dass sozusagen die Entwicklung der Sozialindikatoren hier längst nicht genügend ist. Natürlich verspricht Modi weiterhin mehr Arbeitsplätze, höhere Einkommen. Da haben wir aber auch gesehen, dass das eben ein Problem ist, was er auch nicht einlösen konnte. Allerdings ist das Problem der Arbeitslosigkeit jetzt auch keins, was nur der Regierung Modi anzulasten wäre. Das ist ein Grundproblem, was die Indische Union seit Jahrzehnten mit sich rumschleppt. Aber hier steht er natürlich jetzt in der Verantwortung, aus dem Wirtschaftswachstum dann eben auch möglichst viel gut qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.
Und in der Vergangenheit hatte er immer wieder, Sie hatten es genannt, auch soziale Programme aufgelegt. Heißt das, er plant es jetzt auch für die nächste Legislatur, auch direkt mit seinem Namen immer verbunden, als quasi Geschenk von Narendra Modi an das indische Volk?
Ja, also der größte Faktor in der Wahl ist natürlich Modi als Person. Modi gilt hat sozusagen das Wahlversprechen, ist seine Garantie. Das heißt, er steht dafür ein, dass diese Dinge auch umgesetzt werden. Das sind klassische Muster, glaube ich, eines jeden populistischen Führers. Also er wirft hier natürlich nochmal sein ganzes Gewicht in die Waagschale. Man wird sehen, was sich dann wirklich umsetzen lässt. Ich denke, es wird weiterhin viel Geld in Sozialprogramme fließen, einfach weil es eben auf der wirtschaftlichen Seite bei der Schaffung von Arbeitsplätzen vergleichsweise schwierig ist. Das ist, wie gesagt, nicht nur das Problem, was Modi hat. Das Problem ist sicherlich nicht besser geworden, weil wir natürlich gerade im verarbeitenden Sektor, der eigentlich in Indien eher stagniert, ja jetzt nochmal Automatisierungsprozesse haben. Das heißt, man kann sozusagen das chinesische Modell nicht mehr wiederholen. Und um das natürlich ein Stück weit zu kompensieren, setzt seine Regierung sicherlich auf die Ausweitung von Sozialprogrammen.
Jetzt hatten Sie in en passant gerade schon populistischen Führer genannt. Ist Indien denn überhaupt noch eine Demokratie oder ist das schon auf der Schwelle zu einer gewählten Autokratie beispielsweise?
Ja, wir haben ja seit dem Amtsantritt von Modi 2014 eine Reihe von Entwicklungen gesehen, die eben dazu geführt haben, dass Indien mittlerweile in internationalen Indizes eigentlich nicht mehr als freie Demokratie, als liberale Demokratie eingestuft wird, sondern eher noch als elektorale Autokratie. Zum einen haben wir gesehen, dass eben die Opposition oder kritische Intellektuelle mit Strafverfahren überzogen werden. Wir sehen zum anderen, dass einst unabhängige Institutionen wie die Zentralbank, wie die Wahlkommission mittlerweile mit Gefolgsleuten der Regierung besetzt sind. Wir sehen auch, weil der Populismus ja auch immer ein stark zentralistisches Element beinhaltet, dass die Zentralregierung versucht, in die Kompetenzen der Bundesstaaten einzugreifen und dass sie eben auch versucht, die Gewaltenteilung zu untergraben. Das sehen wir beim Streit mit der Justiz über die Ernennung von Richtern. Also wir sehen hier leider eine Reihe von Entwicklungen, die eben Indien mittlerweile auf den Pfad einer elektoralen Autokratie gebracht haben. Ein Punkt, der eben auch von der Opposition sehr stark kritisiert wird.
Die wiederum, und damit wären wir eben bei der Opposition, die über die vergangenen Jahre während der Amtszeit Modis natürlich auch ganz schön geschwächt worden ist. Eigene Schwäche, aber eben auch Modis Stärke. Wie möchte sie jetzt, besonders die Allianz India, Indian National Development Inclusive Alliance, langer Titel, wie möchte sie jetzt Modi ablösen? Welche Themen setzt sie oder versucht sie zu setzen?
Nun, sie setzt natürlich vor allem darauf, dass sie eben das traditionelle, wenn man so sagen möchte, den traditionellen Gegenentwurf eines säkularen Indien wieder in den Vordergrund rückt, also ein Indien, das eben für alle Religionsgemeinschaften offen ist. Wir sehen ja gerade unter Modi, dass vor allem die religiösen Minderheiten, vor allem Muslime und Christen, eben starken Diskriminierungen ausgesetzt sind. Das versucht man jetzt von Seiten der Opposition anzugehen. Man setzt natürlich zweitens auch auf eine bessere wirtschaftliche Entwicklung. Da wäre ich allerdings skeptisch, weil da tut sich auch die Opposition schwer. Man darf ja nicht vergessen, auch die Kongresspartei hat nun sehr lange das Land regiert. Und gerade was die Schaffung von Arbeitsplätzen anbelangt, hat sie eigentlich nicht unbedingt eine bessere Bilanz vorzuweisen. Also das werden die Themen sein. Sie setzt drittens auch auf die Ausweitung des Quotensystems. Das ist auch sehr umstritten, aber wir haben in Indien ja ein sehr ausgefeiltes Quotensystem für untere Kasten und Stammesgruppen. Die Opposition will das eigentlich ausweiten. Das stößt natürlich auf massiven Widerstand, nicht nur seitens der Regierung, auch seitens oberer Kastengruppen. Also es gibt hier eine Reihe von Themen. Ich glaube, die größte Schwäche der Opposition ist, dass sie zum einen hat sie keinen Gegenkandidaten. Rahul Gandhi ist zwar das Gesicht der Opposition oder das bekannteste.
Auch mit einem klingenden Namen.
Gesicht, auch natürlich mit dem Namen der Nehru-Gandhi-Dynastie. Aber er tritt nicht offiziell als Gegenkandidat an. Mhm. Die Opposition hat gelernt, in vielen Wahlen seit 2014, es hat keinen Zweck, gegen Modi anzutreten. Man gewinnt keine Wahl. Also man setzt hier eigentlich auf das Programm. Zweite Schwäche ist sicherlich das Oppositionsbündnis. Die Kongresspartei arbeitet eben mit Parteien zusammen, mit denen sie dann in einzelnen Bundesstaaten auch eine große Rivalität hat. Das heißt, man muss hier eben Absprachen treffen über die Sitzverteilung. Das fällt nicht.
Tut sie nicht, ne?
Das fällt eben nicht immer leicht. Das gelingt an der einen oder anderen Stelle. An anderen Stellen gelingt es nicht. Also das Oppositionsbündnis hat ja auch eine Reihe von strukturellen Schwächen, sodass Modi eben vor allem auch sehr stark von der Schwäche der Opposition profitiert.
Und dieses sich einsetzen für ein pluralistisches, säkulares Indien, ist das nicht so ein bisschen eine Zwickmühle, in der sich die Opposition da befindet? Weil eine Politik anzubieten gegen 80% der Bevölkerung ist ja vielleicht nicht so einfach, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, es ist vielleicht nochmal von einer anderen Perspektive betrachtet. Modi hat ja bei der letzten Wahl seine Partei ungefähr knapp 40% der Stimmen erreicht. Das heißt, 60% haben ihn nicht gewählt. Und natürlich ist sozusagen der Versuch, die Hindu-Mehrheit zu mobilisieren oder politisch in Anspruch zu nehmen, immer schwierig angesichts der ungeheuren Diversität der indischen Gesellschaft entlang von Religion, Sprache, Kastengruppen. Also es ist hier vergleichsweise schwer für die Opposition sozusagen zu mobilisieren. Und deshalb Modis Modell einer Hindu-Herrschaft ist eben attraktiv für viele, das haben wir gesehen. Und was Modi natürlich auch geschafft hat, er hat Indien auf der internationalen Bühne präsentiert und auch das wird natürlich von Wählerinnen und Wählern zunehmend honoriert.
Mhm. Welchen Einfluss wird die Wahl denn auf diese internationale Bühne haben? Also wie wird sich Modi, so er denn gewählt wird, präsentieren und positionieren mit Indien?
Nun, Indien ist ja das größte Land der Welt und das größte Land der Welt, was ein Sechstel der Weltbevölkerung repräsentiert, hat natürlich automatisch Einfluss in internationalen Fragen. Also denken wir nur an alle globalen Energie-, Umwelt-, Klimafragen, die natürlich nicht ohne eine Beteiligung Indiens gelöst werden können. Auch der globale Kampf gegen die Armut im Rahmen der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen wird nur gewonnen werden, wenn er in Indien erfolgreich geführt wird. Indien positioniert sich ja des Weiteren auch als Sprecher, als Vertreter des globalen Südens und Modi wird mit einem weiteren Wahlsieg sicherlich versuchen, die Position Indiens als eigener Spieler im internationalen System, als Pol in einer multipolaren Welt weiter voranzutreiben.
Auch als Alternative zu China, als Gegenspieler möglicherweise zu China?
Ja, Indien und China verbindet ja eine lange und sehr wechselhafte Geschichte. China ist sicherlich das Land, was zentral ist für das Verständnis der indischen Außenpolitik. Die Beziehungen haben sich ja seit 2020 wieder deutlich verschlechtert. Indien ist auch wirtschaftlich sehr stark abhängig von China. Also wir verfolgen ja in Deutschland und Europa eine Politik des De-Risking. Also wir versuchen unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China zu verringern. Indien versucht das Gleiche. Es gelingt aber bislang eher weniger, weil der Handel sich zum Beispiel seit 2020 sogar noch ausgeweitet hat. Also man wird von indischer Seite, ist man glaube ich auf der Suche nach einem neuen Status quo mit China. Und man wendet sich natürlich auch gegen die hegemonialen Ambitionen Chinas. Indien arbeitet ja im quadrilateralen Sicherheitsdialog in der Quad zusammen mit den USA, Japan und Australien eben zusammen, um den chinesischen Ambitionen nicht nur im Indopazifik, sondern auch in Indiens unmittelbarer Nachbarschaft in Südasien etwas entgegenzusetzen.
Und wenn wir jetzt aus europäischer Sicht, Perspektive drauf schauen, Indien versucht sich schon seit längerer Zeit an so einem Art Spagat. Man möchte einerseits mit dem Westen, ganz grob gesprochen, kooperieren. Andererseits hat man auch, als andere Staaten schon längst Sanktionen erlassen haben, von Russland große Mengen an Öl und Gas importiert. Wie passt das zusammen?
Es ist eine der großen Kontinuitätslinien der indischen Außenpolitik eigentlich seit 1947, dass man immer Wert legt auf eine unabhängige Außenpolitik. Früher hat man das im Rahmen der blockfreien Bewegung versucht, das hat nicht funktioniert. Seit den 70er Jahren sieht man sich als Vertreter der Entwicklungsländer, vor allem in den Vereinten Nationen. Das knüpft so oder das ist sozusagen der Vorläufer der Diskussion über den globalen Süden, sodass mich eigentlich jetzt Indiens Reaktion auf den Ukraine-Krieg wenig erstaunt hat, sondern das setzt eigentlich die Kontinuitätslinie fort. Das heißt, Indien versteht sich in diesem geänderten internationalen System, was vermutlich von der Rivalität zwischen China und den USA geprägt wird, eben als eigenständiger Pol in einer multipolaren Welt. Und das beinhaltet natürlich, dass man auch weiter sehr gute Beziehungen zu allen Seiten pflegt. Mit Russland verbindet Indien nicht nur die lange Kooperation im Rüstungsbereich, sondern Russland ist für Indien auch der zuverlässigste Partner im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das ist für Indien ein ganz wichtiger Punkt. Trotz der stark verbesserten Beziehungen zu den USA gibt es doch in Indien ja immer noch sehr große Sympathien, Unterstützung für die russische Position. Der indische Außenminister hat ja das auch in verschiedenen Äußerungen zum Ausdruck gebracht, dass eben die Probleme des Westens nicht die Probleme des globalen Südens oder nicht die Probleme Indiens sind. Also das ist eigentlich die Kontinuitätslinie und deshalb muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass Indien diesen Kurs fortsetzen wird. Für uns ist Indien ein ja unverzichtbarer Partner im Indopazifik, aber ich glaube, wir werden da nicht an den Punkt kommen, wo Indien sich sozusagen unbedingt westlichen Positionen anschließt. Das wird es im einen oder anderen Fall geben, aber es wird auch viele Bereiche, Politikfelder, Konflikte geben, wo Indien eben eine explizit andere Position als der Westen einnimmt.
Aber Herr Wagner, jetzt zum Schluss, was heißt das denn für die Bundesregierung? Sie haben uns erklärt, dass wir in Indien eigentlich gar nicht mehr so eine Demokratie westlichen Zuschnitts, sondern eine elektorale Autokratie haben. Wie geht man als Bundesregierung mit so einem Land um, das ja auch so ein Gewicht mitbringt?
Ja, es ist natürlich ein Problem in den Beziehungen mit Indien, weil natürlich im Koalitionsvertrag auch steht, dass wir Demokratie, Menschenrechte und Zivilgesellschaft fördern. In allen Bereichen haben wir eben, wie erwähnt, in Indien in den letzten Jahren doch deutlichen Niedergang gesehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das jetzt kein neues Problem ist. Wir haben ja mit vielen Staaten zu tun, in denen es ja schwierige innenpolitische Verhältnisse gibt. Also ich denke, man muss auch hier eine Balance finden zwischen den eigenen Wertvorstellungen, aber natürlich auch den politischen und wirtschaftlichen Interessen, die wir gegenüber diesen Ländern haben.
In Indien wird bis Anfang Juni das Unterhaus des Parlaments neu gewählt. Gut 1 Milliarde Menschen sind wahlberechtigt. Wieso die Mehrheit von ihnen wohl der Partei von Indiens Langzeitpremier Narendra Modi die Stimme geben wird, das hat uns erklärt Dr. Christian Wagner, Senior Fellow in der Forschungsgruppe Asien. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich weiter in dieses Thema einlesen wollen, finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren SWP-Newsletter und unsere Social-Media-Kanäle bei LinkedIn und X. Die können Sie gerne abonnieren. Wir freuen uns natürlich aber auch, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und wenn Sie ihn weiterempfehlen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.